Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS1 am Mikrofon Mike Lamar. Er ist einer der ganz, ganz Grossen im deutschsprachigen Showbusiness. Mit Liedern wie «Merci, Chérie», «Ein ehrenwertes Haus», «Griechischer Wein» oder auch «Ich war noch niemals in New York» hat sich der Udo Jürgens in die Herzen von einem Millionenpublikum gesungen. Und was vielleicht am aussergewöhnlichsten ist, der österreichisch-schweizerische Doppelbogen gehört schon seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlern in diesem Metier. Am 30. September wird der Udo Jürgens 75 und darum hat ihn der Christian Klemm fürs heutige «Menschen und Horizonte» besucht.
Werde ich nie. Ich brauch keine Regeln. Ich hab Fantasie. Ich kann dir nicht sagen, was ist falsch, was verkehrt. Das kriegst du nur raus, wenn dich keiner belehrt. Ich sah nie nach rückwärts und selten voraus. Und gab's eine Dummheit, ließ ich sie nicht aus. Bereut habe ich gar nichts, denn ich war die Zeit, kein Kind von Traurigkeit. Wenn ich dir meine Sünde beichte, wirst du blass. Drum, wenn ich dir was raten kann, dann das. Tu alles, was gut tut, gut tut, gut tut. Denn alles, was gut tut, tut gut, tut gut. Schmeck Wasser dir fad, trink Wein und willst du ein Bad, spring rein. Alles, was gut tut, doch nie allein. Warum denn verwirrt sein von Klugscheißerei? Warum denn beirrt sein? Die Seele ist frei. Und sagen dir andere, das ist recht, das ist schlecht. Dann sag vielen Dank, ich weiß selbst, was ich möchte. Ich lass mich nicht wiegen und nicht kommandieren. Vielleicht kann ich fliegen, man muss es probieren. Mach dich etwas glücklich, tauch dein Herz in Musik. Genieß den Augenblick. Man lebt entweder gar nicht oder jetzt und hier. Drum soll ich dir was sagen, rat ich dir. Tu alles, was gut tut, gut tut, gut tut. Denn alles, was gut tut, tut gut, tut gut. Wer immer nur fragt, hört kein. Doch wer etwas wagt, hat Schwein. Tu alles, was gut tut, doch nie allein. Vergiss, was andere denken, frag nicht, was sich gehört. Genieß dein Glück und ändere, was dich stört. Ja, tu alles, was gut tut, gut tut, gut tut. Denn alles, was gut tut, tut gut, tut gut. Tu alles, was gut tut, gut tut, gut tut. Denn alles, was gut tut, tut gut, tut gut. Sag, was du willst, laut und klar und liebe mit Haut und Haar. Tu alles, was gut tut. Alles, was gut tut, macht Träume wahr.
Alles, was gut tut, unverkennbar der Udo Jürgens da auf dem Eis. Heieiei. Der 75. Geburtstag feiert er also schon, der grosse Entertainer, Ende September. Und aus dem Anlass hat mein Kollege Christian Klemm von der DRS Musikwelle den Udo Jürgens für das Menschen und Horizonte besucht, vor ein paar Wochen bei ihm daheim. Und gerade nachher wollte ich von ihm natürlich unbedingt wissen, in welchem Ambiente das Gespräch so abgelaufen ist und wie der Topstar eigentlich wohnt.
Ja, nicht ganz überraschend, er wohnt natürlich ganz nett in einem Villenquartier in einer Gemeinde an der Zürcher Goldküste. Trotzdem muss ich sagen, ich bin eigentlich sehr angetan gewesen von der Art, wie er wohnt. Es ist sehr gediegen, es ist eine Villa, aber die hat eigentlich nichts Protziges. Also es geht dort nicht primär darum, einen Eindruck zu schinden oder irgendwie auf Wirkung zu machen. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist einfach jemand, der sich das kann leisten kann. Es ist ein eher klassisches Haus, ein grossbürgerlich, sehr stattlich, aber eben, es geht nicht darum, dort zu zeigen, wie viel jemand auf der Seite hat.
Wie ist das jetzt da gewesen? Wie muss man mir das vorstellen? Ist der Herr Jürgens einfach so dort am Gartentürli gestanden und hat da gewartet, dass der Journalist kommt?
Also gut, Gartentürli sucht man dort sowieso vergebens, aber es hat eine Garageneinfahrt und dort bin ich in der Tat empfangen worden, allerdings nicht vom Udo Jürgens selber, sondern von einer Art Empfangsdame oder einer Haushälterin. Es ist mir nicht ganz klar geworden, was die Frau für eine Rolle hat. Sie hat mit ihnen reinbeten. Sie hat dann gesagt, Herr Jürgens erwartet sie bereits. Was ein sehr schöner Satz ist. Mhm. Schon jetzt so fast etwas Höfisches hat. Und dann ist ihr offenbar ein Fauxpas unterlaufen, den ich gar nicht realisiert habe. Sie hat mich nämlich durch die Garage ins Haus reingeleitet. Und ich habe das gar nicht richtig registriert und bin dann da im Wohnzimmer gestanden. Und dann ist mir dann der Udo Jürgens entgegengekommen und hat mich begrüßt. Aber er ist eigentlich sehr irritiert gewesen und hat eigentlich gar nicht wirklich sich können auf mich einlassen, weil er wahrgenommen hat, dass ich durch die Garage ins Haus reingeleitet worden bin.
Und das ganz viele Nobelkarossen gehabt haben, oder?
Keine einzige. Oh. Sind alle gerade unterwegs gewesen. Ich weiss
wieso nicht. Hat man so irritiert?
Ja, ich fand, das ist einfach sehr unhöflich. Das gehört sich nicht. Und das macht man nicht mit Gästen. Und das hat er dann auch gesagt. Er hat sich beschwert eigentlich bei dieser Dame und hat gesagt, also eben, ob wir dann eigentlich keinen Hausgang haben und wieso Gäste jetzt schon durch die Garage geleitet werden. Und mir ist das ein bisschen unangenehm gewesen, weil mir hat das ja gar nicht gestört. Und ich habe dann auch versucht, auf hinzuweisen, dass seine Garage-Eingang wesentlich schöner ist als mein eigener Hauseingang. Also von dem her kein Problem.
Hat er wie einen strengen Patron gewirkt, jetzt der Haushälterin oder was sie auch gewesen ist, gegenüber?
In dem Moment schon. Er ist vielleicht dort ein bisschen ungehalten gewesen. Aber es ist dann auch erledigt gewesen. Also ich glaube nicht, dass das dann noch lang weiter geschwelt hat. Und wir haben es dann auf unser Gespräch vorbereitet. Und da ist er dann also auch ganz... ganz ruhig und ganz interessiert und ganz professionell gesehen.
Wie ist denn das Haus, wenn man es so von innen anschaut? Wie ist es eingerichtet?
Ich habe nur das Wohnzimmer gesehen. Das ist irgendwie relativ unspektakulär. Auch dort dunkt es mich, das Wohnen kommt vor dem Repräsentieren. Es ist jemand, der sich dort wirklich eingerichtet hat und der jetzt nicht weiss, wie muss zeigen, was er für wahnsinnig teure Bilder hat. Auch dort die Richtung eher traditionell. Im Hintergrund auf einem Podest steht sie gläsige Flügel.
Ah, oh, der legendäre.
Genau, da gibt's also tatsächlich. Und dort habe ich ihn dann schon so vor dem geistigen Auge gesehen, wie er an einem neuen Lied rumdüftelt. So. Das ist so die kreative Ecke. Sonst hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl, man ist bei einem Künstler daheim. Also es wirkt eigentlich sehr wohlhabend, aber eigentlich doch auch recht im positiven Sinn durchschnittlich.
Und er ist nicht in dem legendären weissen Bandmantel dahergekommen, den er bei dem Konzert am Schluss anlegt?
Nein, der Bandmantel hat er nicht angehabt, aber die Farbe Weiss hat tatsächlich eine grosse Rolle gespielt. Das war eigentlich eine Zufälligkeit, eine farbige. Er ist auf einem weissen Sofa gesessen, hat ein weisses Hemd angehabt und ich selber auch. Und da hat es ein Foto gegeben und das noch zusammen mit dem weissen Vorhang im Hintergrund hat dann... schon ein sehr schlagermässiges Bild gegeben. Also, es war so, wirklich ganz in Weiß gewesen, ist zwar von Roy Black, aber, das hat fast ein bisschen etwas Kitschiges denn gehabt, das Bild. Also, da zwei Herren in Weiß auf dem weißen Sofa, vor dem weißen Vorhang, das ist, ein spezielles Bild gewesen. Aber auch ein bisschen zufälliger gesagt.
In gut zwei Wochen wird ja der Udo Jürgens 75, doch schon ein anständiges Alter. Wirkt er auch wie ein 75-Jähriger?
Ja, gut. Der 75-Jährige gibt es ja nicht, aber dass er keine 50 mehr ist, das habe ich jetzt am ehesten seine Hände und seine Arme angesehen. Auf der anderen Seite hat es mich gedacht, er bewegt sich sehr sicher, also gar nichts irgendwie Vorsichtiges oder sogar so ein bisschen leicht Tatteriges, gar nicht. Er ist sehr agil, also sein Körper, Bewusstsein und mein sehr gut. Auch geistig sehr beweglich, also ist... ich habe es hochinteressant gefunden und auch beweist in diesem Gespräch einen Horizont, der in der Unterhaltungsbranche nicht alltäglich ist.
Dann sind wir ja gespannt, was der Christian Klemm bei seinem Gesprächstermin alles erfahren hat. Zum Beispiel, wie der Udo Jürgens seinen Geburtstag wird feiern oder wie alt oder wie jung er sich effektiv fühlt und welche Bilanz er zieht von seinem bisherigen Leben.
Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Adieu, 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 deine Tränen tun weh, so weh, so weh. Unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci, Chérie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist so wild wie die Liebe, die Liebe allein, nur die kann so sein, so sein, so sein. Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie. Unsere Liebe war schön, so schön. Merci, Chérie, so schön, so schön. Merci, Chérie. So schön, so schön, merci, chérie, merci.
Das Lied ist auch in einer englischen Coverversion ein Hit geworden, «Merci, chérie». Der Eurovisions-Siegertitel von 1966. Menschen und Horizonte auf DRS 1, heute mit dem Udo Jürgens, einem umjubelten Star, der am 30. September selber darf jubilieren. 75 wird er und das ist, weiss Gott, kein Tag wie den anderen. Der Christian Klemm hat vom Udo Jürgens wollen wissen, was für Pläne er hat für diesen speziellen Tag.
Ich hoffe, den Geburtstag, dass ich den doch im Kreise meiner Kinder verbringen werde und dass wir sehr familiär und sehr unspektakulär. Ganz genau haben wir das noch nicht überlegt, weil in erster Linie sind jetzt mal Fernsehsendungen und solche Dinge, die da gemacht werden zu meinem Geburtstag. Das fällt mir schwer, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich da so gefeiert werde zu meinem Geburtstag. Ist das nicht ganz einfach für mich? Ich hätte es lieber ein bisschen dezenter, aber das ist eben so und das ist ja auch eine große Ehre, ist mir bewusst.
Wie alt oder jung fühlen Sie sich?
Jedenfalls nicht so alt, wie ich bin. Ich fühle mich natürlich irgendwie anders. Ich habe auch mein Leben lang anders gelebt. Ich habe eigentlich immer jünger gelebt, als ich bin. Und die Unterschiede in den letzten Jahrzehnten sind nicht gravierend. Ich mache meine Arbeit genau, wie ich sie vor 20, 30 Jahren gemacht habe. Ich gebe Konzerte, schreibe Lieder und beschäftige mich kreativ. Ich habe das nicht so richtig gemerkt, bis sich das Alter in mein Leben geschlichen hat.
Der 75. Geburtstag ist wahrscheinlich auch ein Anlass, um innezuhalten und zurückzuschauen. Was hat Ihre bisherigen 75 Jahre reich gemacht? Was erscheint Ihnen besonders teuer an Ihrem bisherigen Leben?
Das Wichtigste ist vermutlich, dass ich all das, wovon ich als junger Mensch geträumt habe, ich wollte mal Komponist werden und wollte von meinen Kompositionen leben können. Das war eigentlich mein Ziel. Und dass diese Ziele um ein Vielfaches überschritten wurden und ich Dinge erreicht habe, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte, höchstens mal ganz verwegen, denkt man schon mal dran, es könnte ja wohl sein, dass ich mit den Sachen wirklich großen Erfolg international habe. Aber ernsthaft hat man das nicht geglaubt und das ist eingetreten und mehr als das. Und man hat eine Weltauflage von 100 Millionen Tonträgern und ich weiß nicht, was alles für Dinge passiert sind, die ich natürlich auch mit einer gewissen Dankbarkeit und auch mit einem gewissen Stolz registriere, wobei Stolz ja nicht als Einbildung missverstanden werden darf.
Wenn wir auf die andere Seite zurückschauen, was fehlte vielleicht oder was bedauern Sie?
Man muss natürlich so einen Lebensweg mit gewissen Opfern bezahlen. Und man muss auch wissen, dass man, wenn man das erreicht hat, diesen Bekanntheitsgrad über Jahrzehnte, weit über 90% der Bevölkerung kennt einen, von 6-Jährigen bis 80-Jährigen oder drüber Menschen. Das ist auch ein Schicksal. Da ist eine ganz große Beobachtung des eigenen Lebens, findet da statt. Da mischen sich andere Menschen in dein Leben ein, ohne dass sie es eigentlich ganz bewusst anstreben. Aber da passieren viele Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat und die sehr schwer zu bewältigen sind. Und man bezahlt all das letztlich auch damit, dass das eigene Leben in manchen Beziehungen durcheinander gerät. Die Gefahr, dass man geschieden wird, dass die Ehen scheitern, dass eine Konflikte zwischen Kindern besteht und so weiter, ist viel, viel größer, wenn man in dieser Situation lebt, in der ich lebe. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich zum Beispiel mit meinen Kindern eine große, große Freundschaft habe und dass selbst auch der Kontakt zu meinen geschiedenen Frauen eigentlich ein sehr guter Kontakt ist und dass es die Menschen meiner Vergangenheit, ob ich ihnen was verdanke oder nicht, die in irgendeiner Weise in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, dass ich denen heute noch in die Augen schauen kann, dass wir uns mit den meisten treffen, sehen und uns freuen, wenn wir uns sehen.
Früher waren Sie ja nicht in erster Linie Familienmensch, das kann man, glaube ich, so sagen. Die Karriere ging vor. In den letzten Jahren scheinen die familiären Bande wichtiger geworden zu sein. Stimmt der Eindruck?
Der stimmt durchaus. Man wird sich plötzlich bewusst, dass die Familie schon eine große Bedeutung hat. Die gemeinsame Gene hat etwas, das einen zusammenhält. Besonders nach dem Tod meines älteren Bruders haben mein jüngerer Bruder Manfred und ich das deutlich gespürt. Und wir sind wirklich mehr denn je aufeinander zugekommen und bemühen uns, ja, auch viel Zeit miteinander zu verbringen. Auch ist mir der Kontakt zu meinen Kindern John und Jenny, auch zu den beiden anderen nicht ehelich geborenen Kindern, inzwischen wichtig oder sagen wir mal viel wichtiger als früher. Auch meine Zeitstruktur in der heutigen Zeit, wie ich mein Leben ordne, lässt das auch besser zu als früher. Früher war der Beruf das Ein und Alles und man hat dem alles untergeordnet. Das war aber auch die Erziehung der 40er und 50er Jahre, darf man nicht vergessen. Und heute ist da vieles anders und man kann das besser handeln.
Ich möchte jetzt gerade mit Ihnen zusammen zwei Zeitsprünge machen. Den ersten ins Jahr 1959. Udo Jürgens, 25-jährig. Was für einen Mann sehen Sie da vor Ihrem geistigen Auge?
Ein junger Mann, dem relativ vieles ein wenig zufliegt, sein eigenes Talent, das er hat, mit dem er aber überhaupt nicht umgehen kann. Aber da ich eine lockere und leichte Lebensauffassung hatte, hatte ich einen offenen Kontakt zu vielen Menschen. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, immer irgendwas zu tun, wovon ich ganz gut leben konnte. Ich habe als Schauspieler mein Geld verdient. Ich habe in Clubs gespielt, als Pianist in Jazzclubs und in allen möglichen Formationen. Das hat alles sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir über das Leben und was danach kommt oder sagen wir mal, was in der Zukunft kommt, nicht besonders viel Gedanken gemacht. Das Leben war leicht, die Zeit war schwer, viel schwerer als heute. Wir glauben immer nur, dass wir heute in so einer schwierigen Zeit leben. Wir haben damals, war die Gesellschaft vor vielen größeren Problemen. Trotzdem, man war jung und hat das alles leicht angegangen. Und ich habe einfach innerlich gehofft, vielleicht kann meine Sturm- und Drang-Periode, wie ich über Musik denke, dadurch dazu führen, dass ich einmal gut davon leben kann. Das war mein Traum.
Der zweite Zeitsprung, 25 Jahre zurück, 1984, da waren Sie 50. Welchen Udo Jürgens sehen Sie da?
Da sah ich einen Mann, der es verstanden hat, worauf es ankommt in den künstlerischen Fragen und der schon absehen konnte, dass er in seinem Leben einen Weg beschritten hat, der zumindest was seine Karriere belangt, der richtige war. Ich war aber andererseits in meinem privaten Leben noch voll in der Turbulenz des Unausgegorenen, der zu schnell abgeschlossenen Ehe. Meine Ehe war bereits kaputt und ich war noch verheiratet, aber ich habe mich mit meiner Frau gut arrangiert. Es ging alles ganz gut. Mit den Kindern habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Aber es war mir klar, dass ich über diese Dinge, Familie, Zusammenleben, wie das geht, dass ich da sehr amateurhaft damit umgehe und umgegangen bin und dass ich da noch einiges lernen musste. Ich habe ja hinterher dann noch mal eine Ehe geführt, die wieder gescheitert ist. Also dann habe ich wohl erkannt, dass es in dem Beruf sehr, sehr schwer ist und dass es für mich vielleicht besser ist, mich nicht auf Ehen einzulassen, sondern einfach mein Leben so zu leben, wie ich es tue und das jedem vorher zu sagen.
Dein Haar weht im Wind, von meinem Fenster aus, da seh ich dich gehen. Du winkst herauf und bleibst sekundenlang stehen. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will. Ich will dich fühlen, wenn der Morgen erwacht. Mit dir den Tag verbringen bis in die Nacht. Und glaube, nirgends ist ein Ende in Sicht. Nein, für uns nicht. Ich weiß, was ich will. Ich will die Leidenschaft, mit der du mich liebst. Die sanfte Zärtlichkeit, wie du sie mir gibst. Die Illusion, du lebst allein nur für mich. Die brauche ich. Ich weiß, was ich will. Ich will, dass endlich etwas Neues beginnt. Dass wir wie ein Gedanke, ein Körper sind. Das ist mein Ziel. Sag mir nur eins. Will ich zu viel? Ich weiß, was ich will. Dir alles zeigen, was ich jemals gesehen. Was du auch immer tust, verzeihen und verstehen. Was ich noch nie vorher im Leben getan, fang ich jetzt an. Ich weiß, was ich will. Ich will dich nie mehr aus den Augen verlieren. Will deine Hände sanft und weich auf mir spüren. Glauben daran, dass es auch so weitergehen kann. Noch kann ich dich sehen. Mit schnellem Schritt gehst du die Straße entlang. Mit deinem so vertrauten, typischen Gang. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will, an einem leeren Strand allein mit dir sein und alles tun, was man so tun kann zu zweien. Und kein Gedanke von uns bleibt ungesagt, nichts wird vertagt. Ich weiß, was ich will, wie ein Zigeuner durch die Welt mit dir ziehen. Dem ganzen Zirkus dieses Daseins entfliehen. Und alles das, bis uns die Sinne vergehen. Wär das nicht schön? Ich weiß, was ich will. Dass jede Nacht für uns zum Karneval wird. Und jeder Weg nur zueinander uns führt. Das ist mein Ziel. Sag mir nur eins. Will ich zu viel? Ich weiß, was ich will. Ich will dich ganz und gar und immer um mich. Was uns im Wege steht, das ändere ich. Ich hab noch nie im Leben Berge versetzt. Ich tu es jetzt. Yeah.
Ja, er weiss, was er will, der Udo Jürgens. In zwei Wochen wird der 75, der Udo Jürgens. Und darum erzählt er im DRS1 Menschen und Horizonte, was ihn bewegt und beschäftigt. Udo Jürgens wird immer wieder nachgesagt, so richtig glücklich sehe er nur auf der Bühne oben. Stimmt die Behauptung wirklich? Der Christian Klemm hat nachgefragt.
Das beziehe ich nicht nur auf mich selbst. Das ist ein Satz, der ein Künstler, der es wirklich ernst meint, ob er malt oder schreibt, wird einen großen Teil seines Lebens nicht permanent glücklich sein. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass kein Mensch das permanente Glück dauernd für sich gepachtet hat. Auch die Sonny Boys und Sonny Girls des Lebens, dem man begegnet, sind in den einsamen Stunden, wenn sie ehrlich sind, auch mal richtig deprimiert, traurig, denken über vieles nach, was sie nicht richtig bewältigen. Ich glaube, dass das Leben überhaupt nicht eine Sache ist, die nach dem Streben nach Glück alles unterordnen sollte. Ich glaube, wir sollten nicht nach Glück streben, sondern noch nach einer Form von Vollendung unserer Fähigkeiten. Wir haben alle eine begrenzte und andere Art von Fähigkeiten, aber jeder Mensch hat irgendwelche Fähigkeiten, ob die handwerklich sind oder die im Nachdenken liegen. Diese Fähigkeiten zu erkennen und damit richtig umzugehen, das ist, glaube ich, das größte Ziel im Leben. Dann wirst du auch zwischendurch glückliche Momente in deinem Leben haben und glückliche Stunden. Und das habe ich angestrebt und das habe ich erreicht. Und diese glücklichen Stunden und Zeitabschnitte in meinem Leben habe ich immer erreicht und auch heute noch. Aber ich habe immer gelernt, und desto älter ich geworden bin, desto klarer ist mir das geworden, dass das Streben nach Glück das falsche Streben ist.
Ihr Beruf und insbesondere die Auftritte bedeuten Ihnen sehr viel. Ängstigt Sie manchmal der Gedanke, dass Sie sich irgendwann von der Bühne verabschieden müssen?
Ich glaube nicht, dass mich das ängstigt, wobei ich das nicht genau beantworten kann. Ich weiß es nicht, weil es ist natürlich ein ganz großer Teil meines Lebens, diese Dinge bewusst zu teilen mit den Menschen, die mir zuhören. Dass ich inzwischen erreicht habe, dass es in die Millionen geht, die Menschen, die mich hören wollen, die meine Lieder hören wollen. Und dass das eine ganz, ganz, ganz große Befriedigung natürlich auch ist, die ich erfahre. Trotzdem weiß ich ganz klar, dass der Auftritt auf der Bühne zeitlich begrenzt ist. Und dieses Wissen, das ich schon viele, viele Jahre habe, schon als junger Mensch, wusste ich, dass du nicht ewig auf der Bühne stehen kannst. Es sagt mir heute, dass ich keine Angst davor habe, dass ich dem gefasst und ruhig entgegengehen werde. Wobei ich durchaus zugebe, dass ich nicht das Älterwerden als solches in all seinen Facetten, was da alles noch kommen mag, begriffen habe und dass ich es auch nicht weiß, wie man mit all diesen Dingen umgeht, weil ich bestimmt schlechter vorbereitet darauf bin, wie andere Menschen, die mit 60 vielleicht aus dem Berufsleben ausscheiden, dann schon eher diesen Schock haben, nicht mehr gebraucht zu werden. All diese Sachen habe ich nie erlebt. Und deswegen kann ich auch nicht wahrscheinlich, wenn das ernsthaft in mein Leben eindringt, wirklich souverän damit umgehen. Das mag eine problematische Zukunft sein, die da noch vor mir liegt. Aber ich weiß nur eins, dass ich bis jetzt immer wieder zu den Glückskindern des Lebens gehörte, bei allen Dingen, die mir im Leben nicht gelungen sind.
In der allernächsten Zukunft, Oktober bis Dezember, sind 28 Konzerte angesetzt, Zusatzkonzerte Ihrer aktuellen Tournee «Einfach ich». Das hält man ja nur durch, wenn man fit ist. Wie halten Sie sich fit?
Also erstens habe ich da eine ganz gute Gene offensichtlich. Ich bin als Jugendlicher und als Kind sehr kränklich gewesen und bin mit jedem Jahr, dass ich älter geworden bin, seit meiner Pubertät, kann ich das so sagen, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, mit jedem Jahr hat meine Konstitution, meine gesundheitliche zugenommen. Während ich ein sehr kränkliches Kind war, so in der Schulzeit, und ständig meine Mutter und meine Eltern Sorgen in allen möglichen Punkten um mich hatten, bin ich dann später immer stabiler geworden. Und das hat sich mein ganzes Leben durchgezogen. Meine Werte sind exzellent. Ich habe gerade vor kurzem einen Gesamttest machen lassen mit Reaktionszeit und mit all diesen verschiedenen Prüfungen, die man sich da selbst unterzieht. An Computern wird das gemacht und so. Sehr interessant. Da habe ich festgestellt, dass ich die Werte eines Anfang 50-Jährigen fast in allen Bereichen habe. Ich weiß natürlich, dass ich nicht Anfang 50 bin, sondern 20 Jahre und mehr darüber. Aber dadurch ist mir das Leben immer relativ leicht gefallen und ich konnte meinen Beruf leicht ausüben. Ich verlasse heute die Bühne nach einem Konzert von 2-3 Viertelstunden oder 3 Stunden ähnlich entspannt, wie ich das vor vielen Jahren getan habe, mit einem tiefen Gefühl der Zufriedenheit und des Glücks, weil wenn es einen Augenblick der absoluten Ausgeglichenheit und Zufriedenheit geben sollte im Leben, dann sind es die letzten 10 Minuten eines Konzertes, das man als Sieger beendet. Wenn man die Bühne als Sieger verlässt, ist es ein Augenblick der totalen Souveränität, die man in seinem Leben erreicht. Kurze Zeit später schon im Hotelzimmer fällt man genau ins Gegenteil zurück und das weiß man. Und da kommt dann wie eine schwarze Wand auch die Einsamkeit auf einen zu und alles Mögliche, der man auf verschiedene Art und Weisen immer wieder vergeblich entfliehen will. Aber das gehört zu diesem Beruf. Das ist so in diesem Beruf. Das liest man bei allen Kollegen oder hört man, sieht man in Filmberichten und Porträts und in persönlichen Gesprächen mit vielen bekannten Künstlern, die ich habe. Das haben wir alle gleich. Aber es ist ganz klar, jeden hohen Moment in deinem Leben musst du mit einem tiefen bezahlen.
Wenn man Sänger fragt, welches ihrer Lieder ihnen am meisten bedeutet, dann hört man ja oft die Antwort, es ist wie bei den Kindern, man kann es nicht sagen, man hat alle gern. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich von Ihnen eine andere Antwort bekomme. Welches ist das Lied, das Ihnen am wichtigsten ist?
Also es gibt sicherlich nicht eins, das man herauspicken kann. Das geht auf keinen Fall. Aber es ist ganz klar, dass die Lieder, die sich vielleicht etwas schwerer getan haben und die ernsthaften, meine symphonische Dichtung, die Krone der Schöpfung, das Gesamtwerk zum Beispiel, das nicht ein Lied ist, sondern das ist der Versuch von mir, eine Rocksymphonie zu schreiben, wenn man so will, dass solche Dinge mir besonders am Herzen sind. Und die Lieder, zu denen ich am wenigsten Beziehungen habe, das sind die, wo ich ganz klar versucht habe, einen kommerziellen Weg, all die Ratschläge zu befolgen, die man mir gegeben hat, wo ich versucht habe, in der Hochzeit der Beatles zum Beispiel, den Sound zu kopieren, so in etwa den Rhythmus nachzumachen oder anderen Vorbildern nachzueifern. Das sind die Lieder, zu denen ich heute keine Beziehung habe und die sich auch nicht durchgesetzt haben. Das sind diejenigen, die am unbekanntesten geblieben sind. Und dann darin liegt wohl wahrscheinlich eine Richtigkeit, dass man immer zu sich selbst stehen soll.
Das hat ja irgendwo was Tröstliches vielleicht, dass gerade das eben keine Hits wurden.
Das hat absolut was Tröstliches, denn wenn ich heute Bitte mit Sahne singe, das ein Riesenhit wurde, dann weiß ich, das ist ein Hit geworden, zu Recht, weil es ein ganz hochoriginelles Lied ist. Es ist ein Lied mit einem unglaublich frechen Text, eigentlich satirischen Text, den man, wenn man ihn vorliest, eigentlich den Leuten würde jeder sagen, bist du verrückt, das kann man nicht machen. Also immer dann, wenn man sich querlegt mit Liedern, dann werden sie besonders und werden besonders spannend. Und wenn mir das gelungen ist, das waren dann immer die herausragenden Lieder, die ich gemacht habe.
Sie treffen sich täglich um 3:15. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne Baiser, auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich, oh, oh, oh. Noch Buttercremetorte und Bienenstich, oh, oh, oh. Oh yeah. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane, aber bitte mit Sahne. Das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh, oh. Oh, yeah. Der Tod hat reihum sie dort abgesahnt. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte. Mit Sacher und Linzer und Marzipantorte hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne.
aber bitte mit Sahne. Mit Liliane war es schließlich vorbei. Oh, oh. Oh yeah. Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei. Oh yeah. Auf dem Sarg gab's statt Kränzen verzuckerte Torten und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten, dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahne. Aber bitte mit Sahne. Noch ein Tässchen Kaffee. Noch ein kleines Baiser. Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
Aber bitte mit Sahne. Jetzt wissen wir also auch, wie sich der Udo Jürgens seine Geburtstagstorte zu seinem 75. vorstellt. Der sei es am Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizonte. Auf die Welt gekommen und aufgewachsen ist er als Udo Jürgen Bockelmann in Österreich. Geschafft hat er vor allem in Deutschland und wohnt dort seit vielen Jahren bei uns in der Schweiz. Und er hat unterdessen auch den Schweizer Pass. Wo fühlt sich jetzt aber die Heimat? Welcher Ort bedeutet für ihn Heimat? Der Udo Jürgens hat auf die entsprechende Frage von Christian Klemm sofort eine Antwort parat gehabt.
Meine Heimat ist der Ort, in dem ich geboren bin, und das ist Kärnten in Österreich, das Land, das mir die meisten Kopfzerbrechen bereitet, aufgrund einer unerträglichen politischen Struktur, die es in diesem Land gibt. Das ist Heimat. Zu Hause bin ich in der Schweiz. Das Zuhause ist auch ein Heimatbegriff. Ich bin hier jetzt über 30 Jahre. Das ist eine Zeit, wo ich wirklich hier hereingewachsen bin. Und die Schweizer werden mir entschuldigen, dass ich auch heute nicht Schweizerdeutsch spreche. Aber sie erwarten es nicht von mir.
Sie kennen alle drei Länder sehr gut. Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die sind sicher doch auch sehr ähnlich. Aber ich denke, es gibt auch Unterschiede. Mentalitätsunterschiede. Sie können das sehr gut beurteilen.
Es gibt große Unterschiede, so ähnlich sich die Länder landschaftlich sind. Bayern, Österreich und die Schweiz sind eine Region eigentlich. Süddeutschland und Österreich und die Schweiz, da schaut alles gleich aus. Sie können da mit einer Kamera Teile von dem und von dem filmen und die Leute würden kaum erraten, was es ist, wenn nicht irgendwas Typisches drauf ist. Die Mentalität liegt in der jahrhundertealten Erziehung, verschiedenen Erziehungen der Menschen in den jeweiligen Ländern. Österreich hat eine Tradition, noch im letzten Jahrhundert eine starke Monarchie gehabt, ist dann in ein Hitler-Regime hineingetaumelt durch einen Wahnsinnigen, der noch dazu Österreicher war und hat den Faschismus gelebt wirklich und man muss das zugeben, es war ein sehr, die haben den Hitler sehr vergöttert in Österreich, mehr wahrscheinlich als in Deutschland. Deutschland hat eine ähnliche Vergangenheit. Die haben auch noch zu Beginn des Jahrhunderts eine Monarchie gehabt und dann den Faschismus und dann eine intakte Demokratie. Die Nationalerziehung des Landes ging also durch eine Zeit, wo man sehr bürgerlich, korrekt, wohlerzogen sich verhalten hat. Das spürt man heute noch, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Eine gewisse Elite, die sich fein benimmt, die zum Teil auch in Schlössern lebt. Eine Adelsschicht, die als solche anerkannt wird. Wenn auch in Österreich 10-mal Adel abgeschafft ist, so ist sich der Adlige in Österreich sehr wohl seines Adels bewusst. Diese Dinge gibt es in der Schweiz nicht. Hier hat es jahrhundertelange Demokratie gegeben. Die älteste, glaube ich, weltweit die älteste Demokratie der Welt. Das ist natürlich etwas ganz Außergewöhnliches, was gewisse Dinge auch vielleicht als Kehrseite hat. Also zum Beispiel gibt es nicht diese Bausubstanz oder kaum diese Bausubstanz alter Adelspaläste, die sich wunderschön anschauen, wie sie in Deutschland und Österreich zum Teil noch zu sehen sind. Das ist hier sparsam. In der Genfer Gegend eher, in der Züricher Gegend nicht. Hier ist der Einfluss eines Zwingli sehr, sehr groß. Man hat die Menschen sehr spartanisch, religiös, zurückhaltend erzogen. Zeig nicht dein Reichtum, zeig nicht dein Geld, gib nicht damit an, aber benimm dich auch nicht adelig. Also das heißt, mit anderen Worten, ist man in der Beziehung hier übertrieben bescheiden. Ich habe hier Millionäre oder Milliardäre kennengelernt, die in unglaublich bünzli-mäßigen Behausungen leben, wo ich das nicht fassen konnte und die das in Ordnung finden. Das gibt es kaum in Deutschland und Österreich, wenn jemand wirklich eine große Dynastie, eine große Familie leben, dementsprechend in wunderbaren Häusern. Ich habe das auch noch so gelernt. Ich bin selber in einem Schloss aufgewachsen. Und ich habe immer mich versucht, mit schönen Dingen zu umgeben und viel Kultur zu besitzen und Bilder und irgend sowas. Also da sehe ich den größten Unterschied. Erziehung eines Volkes hat immer mit Jahrhunderten zu tun. Und das ist eine Langzeiterziehung. Und da kann man nicht sagen, der eine ist besser erzogen, der andere schlechter. Auf jeden Fall ist die Schweiz eine imponierende Demokratie. Und hier zu leben ist für mich persönlich ein Privileg, für das ich sehr dankbar bin. Und ich habe sehr gute Freunde hier und finde das sehr, sehr gut. Und genieße aber auch, wenn ich dann nach Wien komme, die etwas manchmal rückständige Art, die noch so dem alten, der Tonfall, der nasale, hochnäsige Tonfall, der aus der Adelszeit stammt. Das hat durchaus einen gewissen Charme. Also ich möchte alles nicht missen.
Sie haben die Schweizer Demokratie erwähnt und hoch gelobt. Nehmen Sie daran teil? Sie sind ja Schweizer Bürger.
Ich bin zu kurze Zeit Schweizer Bürger, aber in gewisser Weise, indem ich mich auch mal etwas frech über das eine oder andere äußere, wenn ich gefragt werde, nehme ich natürlich daran teil. Ich zahle hier meine Steuern. Ich bin in diesem Land jetzt seit 30 Jahren ansässig und ich verfolge auch sehr aufmerksam die politische Struktur des Landes. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass die politische Einrichtung, wie die Schweiz sich eingerichtet hat, nicht zu Startum in der Politik führt. Der Schweizer Politiker kann kaum zum Star werden. Er hat wenig Möglichkeiten, allein durch 5 Bundesräte oder 7? 7, Entschuldigung. Vor kurzem habe ich es noch genau gewusst, weil ich die Prüfung ablegen musste. Ja, 7 Bundesräte natürlich. Allein dadurch kann kaum einer sich zum Star herausmausern. Das ist schon anders in Österreich und in Deutschland. Da können diese Leute, die sitzen dann eben auch im Schloss Bellevue in Berlin, der Bundespräsident und so weiter. Und in Österreich sitzt die Bundesregierung im ehemaligen Palast der Monarchie. Also diese Dinge schauen anders aus optisch und die führen auch dazu, dass Menschen sich anders etwas benehmen.
Gehen wir noch weg von der politischen Ebene. Wenn Sie das Schweizer Alltagsleben beobachten, gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das ist einfach toll hier und das ist so typisch schweizerisch und das gibt's echt sonst eigentlich nirgends? Das kann ja auch im Negativen dann gemeint sein, dass Sie was hier besonders nervt, wo Sie denken, ach Gott, warum können das die Schweizer nicht? Einfach so diese ganz speziellen Schweizer Dinge, die im Positiven oder Negativen auffallen.
Also ich glaube, um kurz das Negative zu sagen, vielleicht ist es so, dass diese Perfektheit dieses Landes, dass am Straßenrand mit einer Nagelschere noch der Rasen geschnitten wird, diese Dinge, die natürlich im Österreicher fremd sind und die wir dann bewundern, wenn wir herkommen, dass die vielleicht auch dazu führen, dass es eine gewisse Selbstzufriedenheit gibt. Eine Selbstzufriedenheit, die in der sich manche Schweizer als was Besseres fühlen und sich auch dementsprechend dann manchmal im Ausland, vielleicht wenn man sie trifft in New York und man sitzt sich in die erste Klasse, früher in das Wizz Air, und es kamen 10 Schweizer herein, dann hat man vielleicht gemerkt, dass die sich doch als eine europäische Elite irgendwie empfinden. Auf der einen Seite haben sie vielleicht ein Minderwertigkeitskomplex gesellschaftlich, andererseits sagen sie aber, wir haben eine bessere Struktur in unserer Politik und wir sind überlegen, wir sind wirtschaftlich überlegen, wir machen es besser als andere Länder es machen. Die führt vielleicht manchmal zu einer gewissen Arroganz. Was aber wirklich das Tolle ist, ist, dass eine Einheit zwischen Land und Menschen, die man hier spürt, egal ob jemand ganz groß in der Wirtschaft ist und zum großen Boss aufgestiegen ist, am Wochenende, wenn er auf einen seiner schönen Schweizer Berge hinauffährt, weil er dort vielleicht ein Chalet hat oder weil er dort wandern will oder irgendwas, und er seinen Spazierstock nimmt, wird er zum Bürger der und zu einem Teil dieser Landschaft. Und diese Einheit, die man auch deutlich an der schweizerdeutschen Sprache hört, zum Beispiel an dieser Ländlichkeit, die die Schweizer sich bewahrt haben, die man hört und sieht. Und auf der anderen Seite Hightech, Spitzenmanagement, größten Bankhäuser, mit die es auf der Welt gibt und ich weiß nicht was alles. Das ist schon sehr imponierend, wie das in diesem Land gelungen ist und wie das in diesem Land gelebt wird.
Der Udo Jürgens, der in gut zwei Wochen, am 30. September, seinen 75. Geburtstag feiert. Also ab Mittwochabend gibt es auf dem ZDF eine grosse Geburtstagsgala zu seinen Ehren. Und am 5. Dezember gibt es den grossen Showman wieder mal ein Konzert im Zürcher Hallenstadion. Und der präsentiert er sicher auch Lieder ab seiner neuen Best-of-CD, die zu seinem 75. rauskommt. Redaktion von dem Menschen und Horizonte, Christian Klemm. Und falls Sie die Sendung samt der Udo Jürgens-Hits drin als CD möchten bestellen, dann machen Sie das zum Beispiel telefonisch zu den Bürozeiten unter der Nummer 0848 840 800. Das ist unsere Radiokiosk-Nummer 0848 840 800. Sie können die Stunde aber auch im Internet nachhören unter drs1.ch und dem Vermerk Menschen und Horizonte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.